Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heißen Show. Wir wollen heute über Akkutechnik sprechen. Ein ganz aktueller Anlass sind jetzt gerade die HP-Notebooks, die zurückgerufen werden wegen Brandgefahr. Wir hatten aber auch im letzten Jahr, so ab Sommer, das Thema Note 7 bei uns, da dort auch Akkus in Brand geraten konnten. Und wir wollen uns hier ganz grundsätzlich die Frage stellen, wie ist der Stand der Akkutechnik, was für Alternativen haben wir? Und welche Grenzen setzt eigentlich die aktuelle Akkutechnik, also im Design oder überhaupt, wie kann man Geräte weiterentwickeln mit der Technik, die wir gerade haben? Zu Gast sind heute einmal Florian Müssig aus der CT-Redaktion, Hardware-Ressort, hi, und Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Ich bin
Hallo.
Christina Bär. Florian, lass uns anfangen. Du warst bei der CES, du bist auch manchmal in Asien auf den Messen unterwegs und schaust dir die Geräte alle live an. Du hast dich auch viel mit dem Note 7 beschäftigt,
genau.
Um damit einzusteigen. Was genau war da das Problem?
Kurz und knapp gesagt, hatte Samsung dann ein Qualitätsproblem. Die haben einfach nicht rechtzeitig die Akkus überprüft und sie haben sozusagen fehlerhafte Akkus eingebaut. Es sind streng genommen dann zwei Fehler gewesen. Sie hatten ja zuerst das Problem, sie hatten zwei Zulieferer. Der Hauptzulieferer war wohl Samsung, also eine Tochterunternehmen von Samsung Mobile, von den Handyherstellern. Und sie hatten noch einen Alternativzulieferer, ATL, ein chinesisches Unternehmen. In den Geräten, die in den USA und hierzulande auf den Markt kommen sollten, waren wohl ausschließlich die Samsung-Zellen zuerst eingebaut. Da hat sich im Nachhinein herausgestellt, die hatten dann Fertigungsprobleme. Die hatten oben so eine kleine Ecke eingedellt. Und dadurch waren die Akkus halt beschädigt, schon im Einbau, bevor das Gerät neu war. Und sind halt dann nach wenigen Ladezyklen dann einfach mal in Brand geraten. Nicht alle, aber zumindest signifikant erhöhte Zahlen. Darum hat Samsung gesagt, wir rufen das zurück. Machen das nicht mehr. Dann kam der zweite Fehler. Sie haben gesagt, okay, wir gehen jetzt auf den Alternativzulieferer, ATL. Die sollten ursprünglich nur für China und ein paar andere kleinere Märkte die Akkus für das Note 7 liefern. Die mussten dann wohl relativ schnell die Produktion stark erhöhen, was dann wieder auf Kosten der Qualität gegangen ist. Da waren es dann Schweißnähte, Schweißverbindungen, die unsauber gearbeitet waren, relativ spitz waren. Die haben sich dann durch diese Separatorenschichten, die im Akku drin sind, durchgedrückt, haben dann dadurch auch internen Kurzschluss verursacht und dann sind die halt auch hochgegangen. Also es waren zwei unterschiedliche Ursachen, aber haben beide halt dazu geführt, dass die Akkus in Brand geraten sind.
Wenn es schief geht, dann richtig. Ne?
Genau.
Ja. Aber es war nicht grundsätzlich ein Designproblem, also dass auch das Note 7 an sich im Innenraum zu knapp bemessen
da,
war.
Da gab es anfangs die Spekulationen, zumindest laut dem, was Samsung gesagt hat und gezeigt hat, war das nicht der Fall. Also die Akkus, die eingebaut waren, waren wohl schon vorher beschädigt, bevor sie eingebaut wurden.
Okay.
Das wäre, war ja am Anfang, hieß es ja, dass die bei dem Einbau dann gequetscht worden wären.
Genau.
Und dadurch,
also Samsung hat ja da auch verschiedene externe Unternehmen dann noch mit reingenommen in die Untersuchung. Die haben, glaube ich, 300.000 Geräte und Akkus dann nachträglich noch untersucht danach. Da hatten sie noch Sachen drin. Ich glaube, der TÜV Süd war auch mit dabei. Die haben die komplette Transportkette überprüft, ob da irgendwas schiefgegangen ist. Doch verschiedene, was weiß ich, zu viele Rütteln an den Akkus, dass da irgendwas gequetscht wäre, Temperaturunterschied oder sowas. TÜV hat gesagt, das war alles okay. Wo jetzt genau die Beschädigung von den ursprünglichen Akkus passiert ist, das hat Samsung bislang leider nicht gesagt. Also ob das in der ursprünglichen Fabrik schon bei der Fertigung passiert ist, irgendwo zwischendurch beim Einbau, das ist leider noch so ein offenes Fragezeichen.
Es ist auf jeden Fall kein Problem, was auf Samsung beschränkt wäre. Also,
nein, das war in dem Fall war es einfach Qualitätskontrolle, die da versagt hat. Also wie gesagt, Fertigungsfehler können immer mal passieren, aber eine Qualitätskontrolle sollte die halt rausfischen. Und wir können den Stückzahlen, und die Samsung hat auch irgendwo Bilder gezeigt von diesen Zellen, die halt oben eingedrückt waren. Also sie waren auch schon von außen eigentlich erkennbar, dass da was war. Die hätten einfach vorher rausgefischt werden müssen, hätten nie verbaut werden dürfen.
Und jetzt wollen sie auf jeden Fall, sie haben ja mehrere Qualitätssicherungsschritte
angekündigt. Genau, sie haben jetzt so einen 8-Punkte-Plan angekündigt, den sie machen sollten. Viele von den Tests sollten eigentlich vorher auch schon gelaufen sein. Was jetzt neu ist und was dann noch neu dazu gekommen ist und was sie bislang schon gemacht haben, haben sie nicht gesagt. Es kann auch einfach sein, dass sie jetzt sozusagen das Raster enger machen, dass sie mehr Stichproben machen, noch genauer hinschauen bei solchen Sachen. Was einfach definitiv eine gute Sache ist, weil das, was halt passieren kann, hat man ja gesehen, nämlich in Brand geraten, das will keiner bei Lithium-Ionen-Akkus. Weil die hat jeder bei sich in der Hosentasche, also ich mit einer Watch am Arm oder sonst wo. Das möchte man einfach nicht haben.
Ich wollte gerade noch darauf hinaus, dass es eben nicht nur Samsung getroffen hat, sondern im Grunde auch der große Konkurrent Apple ja gerade auch diese Aktion laufen hat, dass einige ältere iPhone-Generationen in diesem Akku-Austauschprogramm
genau,
sind.
Genau, da ist allerdings kein Sicherheitsproblem.
Genau, und was aber da, glaube ich, auch vielleicht ein Unterschied ist, bei der einen Seite ist es eher hardware-seitig das Problem, bei Apple weiß man nicht ganz genau, ob es nicht auch softwareseitig ist.
Genau,
ne?
Das ist halt immer so eine Sache, die spielen halt zusammen. Es gibt diese Ladeelektronik, die da in den Geräten drin ist, die irgendwelche Sachen abprüft, die auch auf Sicherheit im Hintergrund überprüft, dass diese Parameter, die Zelle verträgt, nicht überschritten werden, dass nicht zu schnell geladen wird, dass nicht bei zu hohen Temperaturen oder zu niedrigen Temperaturen geladen wird, dass nicht zu viel Strom rauskommt aus den Geräten und so, aus den Zellen. falls irgendwo ein Kurzschluss ist, dass diese Überprüfung, das ist natürlich mit Firmware, kann man da auch alles immer machen. Und der muss halt auch, wie gesagt, mit Sensoren permanent überprüfen. Was genau ist bei den Apple-Geräten schief läuft, das sagt Apple noch nicht. Mhm. Sie haben ein Austauschprogramm für ein paar Geräte gestartet, 6S und so. Aber es sind wohl auch ältere 6 betroffen und ein paar andere Geräte. Ich habe es auch schon Berichte von noch älteren 5ern gelesen. Die muss man ein bisschen differenzierter sehen. Natürlich, ich meine, so ein iPhone 5, das ist es 4, 5 Jahre auf dem Markt. Wenn dann noch der erste Akku drin ist, dann dürfte der an sich auch einfach inzwischen Platz sein. Und dann sind das einfach auch Alterungssachen, die erscheinen können, wenn ein Akku alt ist. Also, dass er dann nicht mehr seine volle Kapazität hat. Dass er bei tiefen Temperaturen nicht mehr so gut ist. Dass er nicht mehr so gut heißt, die Spannung bricht früher ein. Das erkennt eine Ladeelektronik oder Entladeelektronik üblicherweise daran, ich bin es niedrig in einem Ladestand und dann schaltet sie halt das Gerät ab. Obwohl vielleicht noch ein bisschen was drin wäre und einfach den Strom oder die Spannung nicht mehr halten kann. Das können auch normale Alterungserscheinungen sein.
Ja, aber so kommuniziert es Apple ja, also nicht, dass es...
Apple kommuniziert generell wenig. Ja.
Das stimmt.
Außer wenn sie wieder was Wunderbares zu zeigen haben. Naja, gut, okay, genug des Apple. Also was mir auffällt ist, so, du erzählst da irgendwie so Geschichten und... Ich stelle mich jetzt mal so irgendwie so als kompletten Laien hin und sage, das hört sich ja dermaßen kompliziert an, dass mich nicht wundert, dass das überhaupt noch in diesen kleinen Geräten funktioniert. Ich meine, also es ist ein Produktionsproblem, das heißt, ich muss bei der Produktion schon aufpassen, dass ich die Akkus irgendwie so wie ein rosa Ei behandle, wenn ich sie ins Gerät einsetze. Dann habe ich Probleme mit der Ladeelektronik, dann muss der Akku auch noch sauber produziert sein, dann muss die Software damit zusammenpassen. Und das Ganze auf einem extrem kleinen Raum. Also so ein größter Anmerkung so von den Lesern oder von den Zuhörern bislang war immer so, ja, das ist ja eigentlich ein totaler Wahnsinn. Man macht die Geräte immer flacher. Das heißt, der Akku hat immer weniger Platz, ne? Und dann kommt man so wie du mit deinem iPhone hin und hat dann ein Gehäuse, wo ein extra Akku drin ist mit einem dicken Buckel
Vielleicht
dran.
Vielleicht magst du
das
mal kurz
das
zeigen.
Das ist halt dann, das iPhone mit der offiziellen Apple-Hülle, die macht da hinten den Buckel dran, weil da noch der Zusatzakku drin ist.
Du hast wie lange hält es dann durch?
Ungefähr doppelt so lange wie mit dem internen Akku.
Ja, ich kenne das auch vom Nexus 6. Ne? Ich schleppe immer hier diese Powerbank mit mir rum, die auch richtig schön fett ist und schwer. Damit kann man dann nicht mehr telefonieren, aber zumindest kann man, wenn kein Strom irgendwo ist, nochmal nachladen. Weil auch selbst beim Nexus 6, das ja relativ groß ist mit 6 Zoll, der Akku jetzt nicht so ist, dass man damit eine Woche unterwegs sein könnte, wenn man unterwegs ist. Ich bin froh, dass er 2 Tage hält.
Tag
ausgelegt. Ja. Das ist ja wirklich auch eine der Kritiken schon seit Jahren, dass die Akkulaufzeit immer weiter abnimmt. Ne?
Zumindest im Alltagsnutzen. Ja. Also wie gesagt, die Standby-Zeit, die geht immer hoch, weil ja die Akkus mehr Kapazität haben und die Geräte weniger Strom verbrauchen, wenn sie ausgeschaltet sind. Aber in der Benutzung halt, wenn man dann den Prozessor, der drin ist, auch fordert oder mit GPS noch rumläuft für Pokémon oder keine Ahnung was, das zieht halt dann richtig am Strom und dadurch geht dann die Laufzeit auch wieder runter.
Hast du da bei deinen Besuchen auf den Messen schon Lösungen gesehen? Die das langfristig für die breite Bevölkerung lösen können?
Nein, da gibt es nichts. Also an Lithium-Ionen-Akkus wird man so schnell nicht vorbeikommen. Die Firmen forschen natürlich auch dran. Also Lithium-Ionen ist immer so ein Feld, es gibt es seit 20 Jahren, da kann doch nichts mehr sein. Das stimmt so nicht. Das ist noch ein breites Forschungsfeld. Auch in Deutschland wird noch ganz viel geforscht an neuen Materialien, was man noch alles machen könnte, einfach um noch mehr Energie auf einen bestimmten Raum oder Volumen hinzukriegen. Nachfolgetechniken sind noch nicht in Sicht, also definitiv in den nächsten 5 bis 10 Jahre nichts. Es gibt immer was Lithium-Schwefel, Lithium-Luft und so weiter. Das heißt immer, wenn ich irgendwo auf Kongressen bin, ja in 5 Jahren dann, aber das höre ich jetzt auch schon in den letzten 3 oder 6 Jahre, immer in 5 Jahren. Da wird sich auch so schnell nichts tun. Bei den Zellen an sich tut sich einiges. Der treibende Faktor ist das auch weniger jetzt die Unterhaltungselektronik oder so Smartphones und sowas, sondern momentan die Automobilindustrie, ganz klar. Die hatten bislang die Zellen, die eher auf hohe Ströme getrimmt waren. In den Handys, Notebooks und so weiter sind eher Zellen drin, die auf hohe Energiedichte getrimmt sind. Das ist so ein bisschen immer, man kann sich so raussuchen, was man gerne an Chemie hätte, was der Akku da machen soll. Ich meine, beim Auto, beim Bremsen muss einfach wahnsinnig hohe Ströme zur Rekuperation vertragen und dann auch wieder rausgehen, wenn das Auto beschleunigt. Diese hohen Ströme hat man jetzt beim Handy nicht. Da möchte man eher möglichst wenig Volumen haben, dass die Geräte eben flacher werden können, weil die Designer sagen, die Geräte sollen flacher werden. Aber bei der Automobilindustrie ist da gerade ganz viel dran. Die gehen inzwischen auch auf diese Hochenergiezellen. Zusätzlich natürlich haben die weiterhin die Anforderungen, die Ströme müssen auch noch da sein. Das heißt sozusagen, die treiben jetzt von zwei Seiten so ein bisschen in die Ecke.
Ja, die sind ja auch, bei der Energiedichte stehen sie auch vor dem Problem. Die müssen natürlich auch inzwischen Akkus
produzieren. Genau, die haben auch begrenzten Bauraum einfach.
Ja, und die müssen halt auch lange Laufzeiten haben. Ne? Sozusagen genau. Lange Laufzeiten, lange Fahrzeiten.
Was tut, sieht man zum Beispiel beim BMW i3. Die haben jetzt ja nach 3 oder 3,5 Jahren haben die einfach mal ein Upgrade gebracht, also Facelift mit neuen Akkutechnik, wo das Auto einfach 50% länger fährt.
Ja.
Einfach in den 3, 3,5 Jahren Akkutechnik sich weiterentwickelt hat, auf demselben Volumen Bauraum, was die bislang auch schon benutzt haben, einfach neue Akkus reingebaut haben, die so viel mehr Kapazität hatten.
Sowas hat man jetzt bei Smartphones schon lange nicht mehr erlebt, ne?
Weil eben da schon lange diese Hochenergiezellen drin sind, also die möglichst kompakt gebaut sind und da viel Energie haben.
Die machen es natürlich auch gefährlicher.
Natürlich.
Also ich merke das.
Nicht unbedingt gefährlich als alles andere.
Ich habe hier zwei Ladegeräte von mir liegen. Also ich schleppe nicht nur den Akku mit rum, sondern auch zwei Ladegeräte. Ein normales und ein Schnellladegerät für mein Ding. Und der Schnellladegerät, dem traue ich nicht über den Weg. Alleine, ohne unbeaufsichtigt, würde ich es nicht laden lassen, weil das macht das Ding dermaßen heiß, dass ich immer Gefahr habe, dass es allein durchs Laden im Brand
ist. Ist grundsätzlich auch für die Akkus nicht so gut. Also je langsamer sie lädt, desto besser ist es. Normalerweise sind die Akkus aber auch darauf ausgelegt, dass sie schnell geladen werden können. Also es ist kein Sicherheitsproblem. Das sollte die Ladeelektronik so machen, dass die Ströme eingehalten werden, dass auch das Temperaturfenster, dass da nichts rausläuft. Ja. Es ist halt aber definitiv mehr und wärmer, als wenn du es normal laden
würdest. Ja, ich finde, das ist halt das Bemerkenswerte, dass man das schon spüren kann oder so, wie was für Dinger da eingebaut sind und was die tatsächlich
leisten. Die Autoakkus müssen. Haben noch andere Probleme, die müssen dann deshalb auch gekühlt werden oder beziehungsweise im Winter, wenn es zu kalt ist, auch erhitzt werden. Ja.
Wo führt das alles? Also wo geht das hin? Also klar, ich kriege auch immer wieder, ich meine, jede Woche.
Schief läuft hoch.
Ja, genau, schief läuft geht's hoch. Und ich kriege jede Woche oder so kommen bei uns irgendwie so die Meldungen, sei es über DPA, sei es über Pressemitteilungen rein. Amerikanische Wissenschaftler haben wieder herausgefunden, dass man Akkus bauen kann, die 100 Jahre halten, mit denen man 500 Kilometer weit fahren kann und die sich in 5 Minuten laden lassen. Und das haben dann amerikanische Wissenschaftler gefunden und man hört nie wieder was davon.
Ja, weil die nie was zum Preis sagen, was es in der Fertigung kostet. Es ist so ein bisschen, bei Lithium-Luft hat man so das Problem, das kann man alles theoretisch schön durchrechnen, was da geht. Man braucht aber wahnsinnig viele Katalysatoren, um das Laden und Entladen hinzukriegen. In die eine Richtung ist es momentan Gold, in die andere Platin. Das macht einen Akku nicht unbedingt günstiger. Nee. Allein bei den Zellen ist ja schon so, dass Kobalt da das teuerste Element ist. Was auch schon, da wird auch versucht, mit anderen Materialien da rauszukommen und die Akkus einfach günstiger zu machen. Das ist einfach eine Preisfrage, teilweise auch Fertigungstechnik. Wenn es irgendwas ein Nanoröhrchen sind, die sich nicht irgendwie großindustriell fertigen lassen, dann hat man halt auch, das kann man im Labor machen und bauen, aber
wird nie
Massenfertigung ist halt immer noch was anderes. Oder halt für Spezialanfälle, Spezialanwendungsfälle.
Da ist dann natürlich die Frage, gut, das eine ist natürlich jetzt, baut man Akkus, die länger halten oder beziehungsweise mehr liefern, gibt es da Möglichkeiten. Das andere ist, dass natürlich diese ganzen Designfragen oder so ja auch dazu geführt haben, dass die Akkus alle fest eingebaut sind. Ja. Man kann natürlich, also mal Akkus lassen ja irgendwann auch mal in ihrer Leistung nach. Und dann hat man immer das Problem, dass man im Prinzip das Gerät wegschmeißen kann. Und auf der anderen
oder
Seite, wenn es Probleme gibt oder so, kann man auch nicht einfach irgendwie.
Man kann sich selber tauschen. Man kann nicht immer zum Hersteller gehen, irgendwas machen. Ich meine, beim Auto wechselt man den Motor auch nicht selber, wenn der kaputt ist, sondern geht man auch in die Werkstatt. Klar ist noch ein anderes Preisargument. Man kann es auch positiv sehen, ein bisschen mit den fest eingebauten Akkus. Dadurch müssen sich die Hersteller anstrengen, wirklich gute Akkutechnik von Anfang an einzubauen. Sie können nicht sagen, wir bauen uns mal irgendeine Zelle und wenn die dann sagen, oh, dann geht die hoch, okay, dann schicken wir euch einfach einen Austauschakku dann nach 2 Wochen oder sowas zu. Sondern das, was drin ist, muss von Anfang an auch richtig gut funktionieren. Hat also auch einen kleinen positiven Dreh.
Obwohl,
eine Zwischenbemerkung, weil es fällt mir gerade auf, dass Christoph Terres meinte oder so, naja, nicht mal bei Herzschrittmachern werden die Akkus fest angebaut. Muss ich korrigieren, genau das wird bei Herzschrittmachern getan. Die werden komplett ausgetauscht, wenn der Akku leer ist. Nur so als Nebenbemerkung, auch da haben auch das Problem. Die müssen natürlich sehr lange Laufzeiten
teilweise
hinkriegen.
Teilweise wird ja dann von geplanter Obsoleszenz gesprochen, wenn die Akkus fest verbaut sind und schlechte Qualität haben. Ja. Also dass man dazu gezwungen ist, nach 2 Jahren das irgendwie dann zu tauschen.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, von den Akkus wegzukommen? Ganz andere Technik. Also was ich als Erste, was mir immer einfällt, das wird so im Smart-Home-Bereich immer wieder diskutiert, ist Energy Harvesting.
Geht aber nur in Bereichen von Sensoren, also die wirklich ganz, ganz wenig Strom brauchen. Ein Smartphone-Prozessor oder das Display kann man da nicht versorgen. Ich meine, sowas, was ein Regler oder Sensor da an der Heizung dran hängt, dass ich halt von da mit der Energie versorge und was ich einmal pro Stunde dann sage, ich habe jetzt momentan die Temperatur oder auch Industrieanlagen überwachen, das ist halt dann eher dann in größeren Zeitabständen. Und auch wirklich ein definierter Ladestrom oder Entladestrom, was die Geräte haben, ganz geringe Energie und dann einfach mal kurz einen Puls rausschicken, wo die ganze Energie, die haben auch einen kleinen Akku noch zusätzlich drin, die raussuchen und dann wieder langsam den Akku auffüllen. Also es ist nichts, was man
für richtige Geräte benutzen kann.
Im Forum wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass man ja vielleicht eigentlich an der Display-Technik arbeiten müsste, weil das Display so viel Energie verbraucht.
Der Display ist, wenn es an ist, der größte Stromverbraucher, ja.
Ja, also dass man gar nicht unbedingt jetzt, wenn man am Akku gerade nicht weiterkommt, dass man das Display verändern müsste.
Da hat man das Problem bei den Smartphones zumindest und auch bei Notebooks. Man möchte, dass die Geräte auch im Freien ablesbar sind und das geht halt nur mit hoher Helligkeit. Da, hohe Helligkeit heißt wieder viel Energie reinstecken, dass es geht. Ein bisschen was in die Richtung gehen die OLED-Displays. Die sind dann wirklich nur dann aktiv, wenn sie was brauchen. Das heißt, ein schwarzer Bildschirm verbraucht auch keinen Strom. Wenn so ein ganzer Schirm aber weiß oder hell geschaltet wird von der Webseite, verbraucht er teilweise wieder mehr Strom als ein LCD-Display. Mhm. Also es ist immer so, was man gerade anzeigt und so weiter. Und wie hell man es eingestellt hat.
Und vor allen Dingen, ich als User muss das alles wissen, um mich darauf einrichten zu können.
Bei den OLEDs nicht unbedingt. Ja. Das heißt, wenn man so eine helle Webseite hat, dann ist sie üblicherweise auch ein bisschen dunkler, als wenn man so, also ich noch eine halbe Webseite oder eine Hälfte vom Bildschirm hell hat, weil dann eben auch intern geschaut wird, dass der Strom nicht überhand nimmt, dass zu heiß wird und so weiter.
Ja, du hast ja kurz auf das Design angesprochen. Man hat ja auf den Messen eigentlich gesehen, dass es ja auch teilweise sowas wie Armmanschetten entwickelt werden, wie Smartphones funktionieren. Also so ein Mix aus Smartphone und Smartwatch, die du ja auch hast. Ja. Aber auch da ist eher das Problem, dass man den Akku ja anpassen muss. Und die werden teilweise dann in den Verschlüssen verarbeitet, ne? Und
in
nicht unbedingt da,
gut,
wo
wenn
es flexibel
ein großes, wenn
ist.
Ein
ne,
genau, wenn du so ein großes Gliederarmband hast, dann kannst du zum Beispiel diese einzelnen Glieder intern mit dem Akku füllen, den dann vielleicht auch in der Fertigung ein bisschen biegen. Aber auch was man bei den Displays sieht mit flexibel, das ist eher in der Fertigung, kann man dann sozusagen einen Radius reinbringen. Mhm. Aber da ist dann nichts, was man nachher noch selber dann irgendwie aufrollen könnte oder sowas.
Ja, wobei sie versprechen ja, dass irgendwann, oder es wird auch immer, wie ich jetzt
das die amerikanischen Forscher, die versprechen.
Ja,
das ist, so
das ist nicht die amerikanischen Forscher, sondern teilweise gibt es ja dann auch Gerüchte über Firmen oder so. Dann gibt es zum Beispiel Gerüchte über das Surface Phone von Microsoft, dass er irgendwie klappbar sein soll und dann irgendwie vom Phone sich zum Tablet aufklappen soll. Da bin ich auch gespannt, was da wirklich dran ist und was dann ist. Dass da hast du irgendwann Gelenke das im Display oder so. Keine Ahnung, wie die das machen wollen. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage von Akkutechnik, wenn du natürlich ein Gerät hast, das viel Fläche hat, hast du natürlich einfacher mit dem Akku, ne? Klar. Das Nexus 6 irgendwie hat natürlich einen größeren Akku als das iPhone.
Ein iPhone Notebook 6 oder ein Tablet hat auch mehr Platz
genau,
für den Akku.
Und die halten auch entsprechend länger, ne? Ja. Aber wir haben ja die Geschichte mit dieser ganzen Mobilitätsentwicklung, mit dem zunehmenden Mobilität auch von der Geräte. Ich meine, die so eine Uhr am Armgelenk, die hat noch weniger Platz als das Smartphone für Akku.
Da sind aber auch Prozessoren drin, die weniger Strom verbrauchen und so weiter.
Ja, die können auch weniger, ne? Wenn dann tatsächlich
meine,
das wirklich
ja
zum vollwertigen Gerät werden soll.
Alle 24 Stunden auch laden, ne? Ja. Und das will man ja eigentlich bei einer Uhr nicht unbedingt, ne? Wenn man das gewohnt
mal
ist,
so,
dass man sie eigentlich.
Ich bin es auch gewohnt, das Handy inzwischen abends in die Ladestelle zu stellen, weil es einfach auch nur den Tag hält. Und ob ich jetzt die Uhr noch daneben dann auch noch dranhänge oder nicht, das ist sozusagen derselbe Handgriff.
Ja. Obwohl ich finde es persönlich immer noch sehr nervig. Also ich habe halt angefangen mit einem Nokia-Handy, was irgendwie eine Woche gehalten hat, was aber auch nur SMS verschicken.
Genau.
Musste und konnte. Und wenn ich jetzt mein Smartphone laden muss, ist das, ich bin jedes Mal genervt. Weil ich denke, so jetzt schon wieder.
Ja, ich weiß auch nicht, es muss irgendeinen Normzyklus geben, was ein Arbeitstag ist und auf dem wird irgendwie alles optimiert. Das ist halt dann, das ist wieder bei den Fahrzeugen, das ist auch nicht der Nutz, der Neff ist auch nicht unbedingt das, was dann unbedingt rauskommt.
Ich meine, das geht ja jetzt noch weiter, ne? Jetzt haben wir die Uhren und dann kommen jetzt natürlich die ganzen AR- und VR-Brillen, die dann, wenn du unterwegs bist, gerade mit einer AR-Brille willst du ja eigentlich unterwegs sein, damit das da irgendwas eingeblendet wird. Ja. Und das war schon bei der Google Glass das Problem. Abgesehen davon, dass viele Leute gesagt haben, das ist ein Überwachungsinstrument, dass der Akku einfach schlicht viel zu kurz gehalten hat. Das Problem haben wir ja auch wieder mit der HoloLens dann oder mit anderen.
Das ist ja momentan alles kabelgebunden.
Ja. Du hast das Problem auch bei Drohnen, ne? Die auch nur ein paar Minuten fliegen können, dann musst du den Akku wechseln. Ne?
Ja. Also das kennt Modellbauer aber schon von früher auch von anderen Sachen.
Ja. Aber man würde eigentlich denken, da müsste doch mehr gehen. Ne? Aber nein, da werden
halt
klar Grenzen gesetzt.
Man hat einen begrenzten Bauraum und Gewicht, sei es bei der Drohne, sei es beim Handy. Und dann der wird maximal ausgefüllt mit dem, was geht. Also da tut sich auch von Generation zu Generation was. Aber es ist halt eher so ein leichter Anstieg. Beziehungsweise dann wird halt das Display wieder ein bisschen größer gemacht, der Prozessor kann ein bisschen mehr. Das hebt sich ein bisschen dann wieder auf.
Du testest ja auch Notebooks. Ja. Siehst du da größere Entwicklungen? Du hast ja auch so richtige Leichtgewichte mit relativ guter Akkuleistung getestet vor kurzem.
Da sehen wir gerade mal so ein bisschen, das Swift 7, das ist so unter einem Zentimeter. Und trotzdem habe ich jetzt, wenn man es einfach nur stehen lässt, Display ein bisschen runterdreht, bis zu 12 Stunden gemessen. Das ist dann wieder die Sache, das ist deutlich flacher. Da hat man einfach den Platz. In dem Fall ist auch noch ein passiv gekühltes Gerät gewesen. Also der Prozessor hat keinen Lüfter oder sowas. Das heißt, der Platz fällt schon weg, kann wieder für andere Komponenten benutzt werden. Das geht auch. Und man hat einfach viel, viel mehr Fläche. Und über die Fläche kommt dann auch wieder Volumen rein, auch wenn das Gerät insgesamt dünner ist. Geworden ist, aber ich jetzt so ein Handy mit Akku-Pack.
Ich meine, das ist natürlich auch die Frage. Klar, die Prozessoren, also jetzt gerade, wenn man Mobilprozessoren anguckt, die werden immer stärker auch auf Stromsparen optimiert. Auf der anderen Seite bringen sie auch immer mehr Leistung. Ne? Die Frage ist, ob man natürlich so viele Leistungen immer im Gerät haben muss, die dann auch die entsprechende Energie benötigt.
Da haben sich ja inzwischen schon zwei Schienen irgendwie rausgemacht. Ja. Das ist einmal bei Intel diese U- und Y-Prozessoren, ja. Diese Core-Is, die Doppelkerne. Die sind gerade die Y-Schiene, die ist sehr, sehr auf Stromsparen getrimmt, verbraucht nur noch 4,5 Watt unter Last, ansonsten kaum noch irgendwas. Da ist halt im Notebook ist im Endeffekt auch das Display der größte Verbraucher. Und ansonsten die leistungsstarken 4-Kern-Prozessoren für die großen Notebooks, Gaming-Notebooks, die gibt es ja schon nur noch ab 15 Zoll und 17 Zoll und dann gleich mit einem dicken Grafikchip kombiniert. Da sind die Geräte halt dann auch ungefähr viermal so hoch wie das.
Nee, klar.
Da hat sich schon das bisschen ausnivelliert. Im Desktop ist ja ähnlich, da gibt es ja die mit 6- und 8-Kern- oder 10-Kern-Prozessoren, die gibt es auch noch in einer Spezialschiene und der Mainstream läuft woanders mit. Das heißt, das Feld wird immer noch diverser.
Aber so richtig, ich stelle mir immer vor, in meiner ganz großen Naivität, irgendwann habe ich ein Gerät, da ist es mir egal. Dann habe ich ein Smartphone oder so, das kann ich irgendwie so eben für alles benutzen. Ist groß genug, um halt mitarbeiten zu können. Es hat genug Leistung, um alles machen zu können. Und es hat genug Strom, dass ich irgendwie eine Woche mit rumlaufen kann. Das ist aber absolut nicht absehbar, dass es sowas tatsächlich gibt.
Also die Woche sehe ich definitiv nicht. Es mag sein, dass es ein paar Geräte gibt, wenn man sich dann nicht moderat benutzt, dass sie zumindest mal 2 Tage durchhalten. Das ist schon eine schöne Sache, aber viel länger als das sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht, welche Akkutechnik das machen könnte. Große Sprünge sind nicht zu warten, das sind eher graduelle Schritte von Jahr zu Jahr. Und es wird von irgendwelchen anderen Sachen, wie dann Prozessoren und so weiter, dann gleich wieder aufgefressen. Oder Designentscheidung, dass das Gerät jetzt noch 0,5 Millimeter dünner werden muss oder was auch immer.
Gibt es dann unter Umständen eine Möglichkeit, an der Ladetechnik zu schrauben? Ich meine, gut, wir haben jetzt ja schon bei vielen Sachen drahtlos, also kontaktlos, naja, kontaktlos auch nicht wirklich, drahtloses Laden. Energieübertragung über Funk ist immer ein Thema. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du in einer städtischen Umgebung bist, wäre es nicht vorstellbar, dass man im Prinzip eine Lademöglichkeit oder Energieübertragungsmöglichkeit in so eine Umgebung integriert? Das heißt, ich gehe irgendwie auf der Straße lang und kriege im Prinzip von den Straßenlaternen meine Strom für mein Handy. Da schmilzt
aber auch der Schnee nebenan. Das ist ein bisschen das Problem.
Ja, ich kenne das Problem von den Schrittmachern. Schrittmachen überlegt man ja auch schon lange, das drahtlos zu machen. Und da ist das Problem, entweder es dauert ewig oder du verbrennst dir die Haut.
Das ist ungefähr da auch. Also das dauert ewig, ist es da bei den Geräten, Handy, Smartphone, Notebooks genau dasselbe. Es gab ein paar Techniken, Smartphone im Samsung S7, weil es sind immer noch die drahtlos Ladetechniken drin. Standardmäßig ist das Ladegerät aber nicht dabei, das muss man extra kaufen. Nee. Großen Wirbel macht aber kaum noch irgendein Hersteller drumherum, weil die auch alle gesehen haben, das ist zwar ganz nett, aber das ist dann eher auch was, um nachts zu laden. Nee. Hat auch ein paar Nachteile, es muss dann auf der Ladestation stehen. Also kann ich mal eben nebenbei noch mal in die Hand nehmen, noch irgendwas checken.
Aber das wäre ja die Idee dahinter, ne? Dass man drahtlose, also Funk, Energieübertragung per Funk macht, während man das Gerät benutzt.
Und selbst das halt, wo du fixiert hast, wo du die eine Spule auf der anderen Seite hast, wo das genau ausgerichtet ist, im optimalen Fall, selbst da dauert es deutlich länger als vom normalen Ladegerät, vom Schnellladen gar nicht zu sprechen. Das sehe ich nicht. Dell hatte vor Jahren mal in irgendein Notebook auch sowas eingebaut. Das war dann aber auch eher so, dass der Akku intern langsamer leer wird, als dass es geladen wird, wenn man es dann im Betrieb drauf hatte. Das ist auch nicht so wirklich dann der weiße Schluss. Es mag Anwendungen geben, was weiß ich. Es gibt so solche Sachen, wo dann Elektroautos sich irgendwo hinfahren und dann andocken, dass sie in der Garage dann irgendwo geladen werden. Aber die haben halt auch wieder deutlich größere Flächen für die Spulen, wo man ein bisschen ein paar Sachen anders machen kann. Das ist einfach Spulendurchmesser, das ist A und O. Und wenn ich hier 5 cm oder 6 cm habe, dann wird das halt auch nichts. Zumindest nicht im Schnellladen, wie man es gerne hätte.
Ja,
und mobil irgendwo dann in der Zeit noch hantieren, erst recht nicht.
Naja, die Vorstellung ist natürlich, du bewegst dich die ganze Zeit in der Stadt. Ne? Das heißt, du gehst im Prinzip
WLAN für Energie sozusagen.
Ja, sowas ungefähr. Ne? Also, du hast immer irgendwo so einen Hotspot, einen Energie-Hotspot sozusagen, wo du dich einbuchst mit deinem Gerät und kriegst da Energieübertragung. Und wenn du weitergehst, kommt dann der nächste Hotspot. Aber gut, das sind irgendwie Vorstellungen, vielleicht gibt es sowas mal in 100 Jahren oder so. Keine Ahnung.
Wenn die das so zielgerichtet hinkriegen, dass sie wirklich nur die Geräte erwischen, nichts anderes, was da im Weg ist.
Ja, das ist das Problem.
Ansonsten ist es eher so ein bisschen wie beim Bergsteigen. Du machst die eine Sicherung ab und die nächste hängst du ran und so könntest du in der Stadt auch machen mit Ladekabel.
Ja, klar.
Also hier schreibt gerade Manuel Kröber bei uns im Chat, dass er diese Ladeschalen eigentlich ganz klasse fand und es jetzt schon wieder vermisst beim Wechsel vom Nexus 5 zum 6P.
Bei Samsung ist es noch drin, alle anderen nicht. Apple hat nie mit angefangen, außer Third-Party-Schalen.
Die Entwicklung bei Samsung schade. Ich habe immer von Samsung Handys gekauft, weil ich die Akkus rausnehmen kann. Mittlerweile werden sie auch fest verbaut. Ich glaube, man hat sonst nur noch das Fairphone, wo man
Fairphone ist
genau
noch wechselbar.
Alle, genau, aber die haben ja Produktionsschwierigkeiten, weil das einfach noch eine relativ kleine Firma ist, die einfach mit dem Aufkommen
genau
nicht hinterherkommen.
Warum macht man denn die Akkus nicht wechselbar? Also das ist mir immer noch nicht ganz klar. Das ist immer, es ist eine Designüberlegung. Aber gut, ob ich jetzt so ein flaches Handy habe, wo ich den Deckel wegmachen kann und den Akku wechseln, oder ob er fest verbaut ist, ist doch im Prinzip fürs
Design
egal. Als erstes
ist, glaube ich, für das Designer sich den Deckel abmachen schon. Da hat man irgendwelche Fugen, die man wegkriegt. Das Zweite ist, man muss den Akku dann auch noch in ein etwas stabileres Gehäuse intern einbauen und das Handy auch ein bisschen machen. Das heißt, man zweimal Gehäuseschichten, die man sonst für was anderes nutzen könnte, zum Beispiel für Akkukapazität. Und es ist dann wohl auch, dass sich irgendwelche, die Firmen sammeln auch teilweise die Telemetrie von den Geräten, schauen, was die Nutzer machen. Bei Notebooks weiß ich, dass die, obwohl sie wechselbare Akkus hatten, einfach üblicherweise nie gewechselt wurden. Dann, warum sollte man sozusagen das extra Design mit Gehäuse extra zertifizieren, die Anschlüsse designen, was wechselbar zu machen, wenn es die Leute oder ein Großteil der Leute dann doch nicht benutzt? Also ein bisschen, beim Handy mag es was anderes sein als bei Notebooks, die dann, was weiß ich, dann, wenn so ein großes 17-Notebook dann steht, das hat man 4 Jahre am Schreibtisch, klar, permanent am Netzteil, hat nie irgendjemand einen den Akku benutzt, obwohl er drin ist. Die Fälle gibt es halt genauso. Und ansonsten ist halt irgendwo mein Trend geworden, die Geräte müssen noch flacher werden.
Ja, das,
ich würde beim nächsten Handy liebend gerne 2 mm extra Dicke nehmen, wenn der Akku dafür 2 Tage
hält. Das haben viele auch im Forum geschrieben, also dass sie das nicht verstehen, dass es immer schmaler wird, dass die 2 bis 3 mm jetzt wirklich den Braten nicht fett machen würden.
Ne? Ja, ich meine, das ist so eine ähnliche Entwicklung. Ich meine, früher bei den Handys noch, da heißt es auch immer, die werden jetzt immer kleiner
oder
und plötzlich, genau, so, wo du kaum noch was gesehen hast und plötzlich zack, 6 Zoll. Plötzlich sind sie 6 Zoll groß wieder auf dem Bildschirm.
Genau.
Ne? Das,
ich meine, das hebt sich natürlich ein bisschen auf. Dadurch haben sie mehr Fläche, die Prozessoren sind dieselben, das Display für sich ganz viel geht. Das heißt, die halten auch wieder ein bisschen länger.
Ja, ja,
da kriegen sie wieder höher. Aber es ist halt nur durch die Fläche und nicht durch die Dicke.
Ich bin vom 5 Zoll auf den 6 Zoll gewechselt und das habe ich auch in der Akkulaufzeit gemerkt, ganz deutlich. Klar, und von daher, gut, ist jetzt die Frage, was da tatsächlich passiert. Ein Wechselakku, ich meine, ich habe früher beim Smartphone auch, wo der noch wechselbar war, gab es dann immer die Alternativakkus, die du einbauen konntest, die hat halt so einen Buckel auch dran, aber hatten irgendwie die dreifache Kapazität. Das ist natürlich dann eine Option, die du hast, wenn der Akku wechselbar ist.
Buckel gibt es immer noch, wenn du einen Buckel willst.
Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn du nicht direkt am Akku machst, ne? Sondern das ist ja im Prinzip auch nur ein Zusatzakku, der dann wieder entsprechenden Anschluss braucht.
Vielleicht sollten wir nochmal hier auf einige Vorschläge oder Ideen im Chat eingehen, wo auch darüber gerätselt wird, wie man denn technisch fortfahren könnte. Also Speedcall schreibt, ich glaube, das Limit ist bei Kohlenstoff-Nanoröhrchen erreicht. Er wird sich aber gerne eines Besseren belehren lassen.
So tief stecke ich jetzt in der Materie jetzt nicht drin, dass ich das genau weiß, welche Chemie da was wo alles kann.
Gut, dann gehen wir doch direkt zum nächsten. Hier sagt Capilino, Feststoffakkumulatoren sind vielleicht die Lösung für die derzeitigen Probleme.
Feststoff gibt es inzwischen jetzt auch schon ein bisschen. Ich meine, diese Polymerakkus, was da drin ist, da ist schon relativ wenig. Also dieses Elektrolyt, was drin ist, ist nicht mehr rein in dieser flüssigen Form, wie es früher war, sondern ist teilweise schon so ein Gel eingebettet. Das läuft schon Richtung Feststoff. Komplett Feststoff hat man das Problem, dass es dann wieder teuer wird, was die Komponenten angeht und die auch bei hohen Strömen wieder ein paar Probleme haben, was man gerne hat. Und gerade ein Handy und ein Smartphone ist ein Problem, wenn es ausgeschaltet ist, braucht es extrem wenig Strom. Das muss der Akku auch noch raus können, aber wenn man es halt mal einschaltet, muss es halt auch diese Peakströme liefern können. Und diese Bandbreite ist einfach extrem.
Und die ist bei Festkörperakkus ist das schwierig, ne?
Die haben da ein paar Probleme.
Manuel Monden merkt hier an, dass es sehr viel teurer ist, Akkus im ausgebauten Zustand zu versenden. Also die Transportkosten würden massiv steigen wegen der Vorschriften.
Das stimmt.
Ja, also ich krieg auch immer die Newsletter von der amerikanischen Luftfahrtbehörde und die schicken dann auch immer Newsletter, wenn jemand bestraft wird für falsche Beladungen von Flugzeugen, und da sind oft Lithium-Ionen-Akkus für verantwortlich.
Ja, das ist über diese ganzen Transportvorschriften hatte ich auch vor, glaube ich, Vierteljahr, halben Jahr mal einen größeren Artikel dazu gemacht. Das ist so. Also Akkus einst verschicken ist teurer und aufwendiger, als wenn es eingebaut ist. Weil die Vorschriften einfach sagen, wenn es in einem Gerät eingebaut ist, das ist übrigens egal, ob fest eingebaut oder es nur eingesetzt bei einem wechselbaren Akku, dann sind die Kontakte sozusagen abgedeckt und dann ist es dafür gesorgt, dass da ein bisschen mehr Puffer drum ist, weil das Gerät ja auch ein bisschen stürzt, was aushalten soll. Da muss man dann weniger beim Transport darauf Acht geben oder an die Umverpackung kann man ein bisschen was dann weniger machen, als wenn ich jetzt den Akku sozusagen einzeln mache, weil das ist, wir haben gelernt beim Note 7, Beschädigungen sind doof. Das heißt, da darf halt nichts passieren, da muss man sich um die Verpackung ein bisschen mehr Gedanken machen.
Also hier ist noch eine Frage, das müssten aber eigentlich unsere Kollegen aus dem Mobilbereich besser beantworten können, welcher Akku denn gerade bei den Smartphones am besten ist. Also ich glaube, das kann man am besten tatsächlich
Ich nehme immer den Originalakku vom Hersteller. Klipp und klar.
Ja, also ich weiß gar nicht, also so genau ist die Frage nicht formuliert. Vielleicht wollte er, Herr Stefan Kuckuck, wissen, welches Handy an sich gerade die beste Leistung hängt mit dem Akku oder halt.
Hängt natürlich auch stark von der Größe ab. Ne?
Ja, hängt von der Größe ab, was man gerne hätte.
Ich meine, wenn du ein 4-Zoll Handy, Smartphone hast, dann wird der Akku schon naturgemäß, außer ist es so dick, weniger halten als beim 6-Zoll-Smartphone.
Es ist ein bisschen korreliert immer der Displaygröße. Je kleiner das Display, desto weniger Energie braucht aus Display. Aber die Prozessoren, sollte das, was drin ist, das ist halt fix.
Wobei ein größeres Display natürlich dann auch wieder mehr Strom verbraucht.
Das ist ein kleines Display braucht ein bisschen weniger, aber zumindest der Faktor Prozessor ist üblicherweise fix, was die Strom verbrauchen.
Die andere Sache, was auch in den Diskussionen im Forum bei Heise Online eine Rolle spielt, ist natürlich die Software, die auf den Geräten läuft. Wir haben es ja ein paar Mal jetzt auch in der Berichterstattung gemerkt, Facebook hatte gerade das Problem, die hatten noch einen Messenger rausgemacht, bums, saugt der die Akkus leer. Und es gibt natürlich auch die Ansicht, dass die Anwendungen gar nicht mehr darauf optimiert sind, dass sie wenig Strom verbrauchen. Das sind dann irgendwelche Frameworks, die da benutzt werden, um schnell irgendwelche Apps zusammenzukloppen. Und da merkt, die sind einfach dann fett. Die verbrauchen allein, weil sie als Software fett sind, schon viel Strom und sind auch nicht mehr darauf optimiert, dass sie wenig Strom verbrauchen. Das kann man ja meistens auch irgendwo sehen. Ich habe gerade irgendwie versucht, mir eine Tracking-Software irgendwie zu gucken. Und das größte Argument, was in den Diskussionen da immer rumspielt, ja, verbraucht die viel Strom oder nicht? Das heißt, die Software, die macht natürlich auch viel Probleme damit, weil sie GPS benutzt, weil sie immer wieder nachgucken muss und so. Und da kannst du natürlich sehr viel tun. Das gilt ja im Prinzip für sämtliche Geräte. Das gilt ja für Notebook bis hin zur Smartwatch runter oder so. Da haben wir auch noch ein Problem.
Wenn Software läuft, dann verbraucht die Strom, weil der Prozessor was tun muss. Dann kann er nicht in seinen niedrigen Stromzuständen bleiben.
Und dann geht aber ist das tatsächlich in der Praxis oder in dem, was bei den Entwicklern los ist, ist ein Problem, dass sie zu wenig darauf achten, was mit dem Strom passiert?
Ich glaube, das Ökosystem ist schon einfach zu groß und zu gewachsen. Also gerade bei Android, da hat man ja zig Handys mit zig Auflösungen, zig Prozessoren, und wo die halt die Hersteller auch dann oder die Programmierer dann darauf achten müssen, dass es auch auf allen Geräten halbwegs aussieht. Ja. Das heißt, da bleibt ihnen außer diesen Frameworks kaum noch irgendwas übrig, weil handoptimieren möchte man das einfach gar nicht mehr.
Ja, auch viel zu aufwendig.
Genau.
Kommt auch nichts mehr rein dann. Es
gibt natürlich auch noch die Kritik von Verbraucherschützern, dass viele Apps nicht nur eine Funktion erfüllen oder diese Funktion erfüllen, die sie angeben zu erfüllen, also eine Taschenlampe nur sind zum Beispiel, sondern dass sie im Hintergrund auch noch ganz viele andere Sachen machen, um sich selber zu finanzieren.
Das ist halt immer so ein bisschen das Geschäftsmodell. Wenn ich dann noch eine werbefinanzierte Software habe, dann versucht die halt im Hintergrund permanent neue Werbung nachzuladen, die sie mir anzeigen kann.
Ja. Ich meine, das war ja die Idee hinter den Apps. Ne? Also am Anfang war es ja irgendwie so umstritten, dass sie Apps nennen, das ist doch ganz normale Software. Nee, das ist halt nicht ganz normale Software, sondern es waren halt Apps, die eine Geschichte machen sollten auf dem Smartphone, um eben auch nur dann entsprechend wenig Ressourcen zu brauchen dafür. Und das hat sich ja schon ein bisschen gewandelt. Es gibt ja inzwischen Apps, die machen 1000 Sachen gleichzeitig.
Also gerade weil es halt die Preisdiskussion ist, für eine App, da motzen Leute schon bei 5 €, wenn eine App kostet. Das kostet die Packung Zigaretten am Automaten auch, wenn man Glück hat noch, ansonsten sind wir da auch schon bei 6. Das gibt man einfach mal so aus. Das ist ein bisschen so Relation, aber wie gesagt, hat sich halt einfach eingebürgert, dass eine App halt nichts kosten darf am besten. Dann muss halt der Hersteller oder der Entwickler schauen, wie er die irgendwie querfinanziert, und dann sind einfach diese Werbenetzwerke das Einzige. Und klar, die verbrauchen sowohl Datenvolumen im Hintergrund, das ist auch was anderes, als halt auch noch dadurch halt Energie.
Also irgendwie macht das für mich dann insgesamt den Eindruck, als wäre man im Moment am Punkt, wo es ganz viele Faktoren gibt, die man alle separat in den Griff bekommen könnte, aber im Zusammenspiel ist dann nicht absehbar, dass das wirklich gut funktioniert. Also wir haben die Hardware-Problematik, wir haben den Akku an sich. Da gibt es irgendwie so, gut, kann man noch optimieren, wird dann teurer, wird dicker, wird sonst was. Dann gibt es die Prozessoren und die Displays, wo man immer was drehen kann, aber wo dann immer der Kompromiss gemacht wird, ja, was will man leisten. Dann gibt es die Software, die dann eben Probleme macht oder nicht. Aber irgendwie so ein Punkt, wo man sagen könnte, so jetzt kommt es zusammen und wir kriegen irgendwie einen neuen Schritt, der ist irgendwie überhaupt nicht absehbar. Ja.
Also ich habe es neulich bei einem Notebook gehabt, was HP jetzt auf der CES vorgestellt hatte. Die haben gesagt, wir sind jetzt wieder 2 mm dicker als der Vorgänger, weil wir mehr Akku eingebaut haben.
Klar.
Das ist einfach klar. Ja. Der Nebeneffekt war, wir kriegen trotzdem nicht mehr Akkulaufzeit raus, weil wir jetzt ein 4K-Display drin haben, was wieder mehr Strom frisst.
Das heißt, klar. Ne? Wobei denn die Frage ist, braucht jeder das 4K-Display und so? Und die könnten ja auch
mit der Vorgänger hatten sie noch mit Full HD und 4K und dann. Das waren dann 9 Stunden mit mit 4K und 13 Stunden mit Full HD-Display, so die Größenordnung von Laufzeit im Notebook. Und um halt jetzt wirklich die 13 Stunden auch mit 4K zu schaffen, mussten sie halt dicker machen, mehr Akku einbauen.
Das heißt, du müsst dich als Anwender, jetzt als normaler Anwender, musst du immer sehr genau angucken, was willst du eigentlich machen. Also die übliche Geschichte, Welches Gerät soll ich kaufen? Das kommt darauf an.
Es ist klassisch, es kommt immer darauf an.
Ja, und dann musst du genau überlegen, was will ich eigentlich machen, was ist mir am wichtigsten und was bietet, dann musst du natürlich auch genau die Informationen vom Hersteller kriegen, was bietet der mir, wie viel Akkulaufzeit habe ich da eigentlich oder wie viel ist da drin und was kann ich damit anstellen. Das heißt, es ist im Prinzip ist es im Moment immer noch die Frage des Anwenders, dass er sagt oder so, ja gut, ich will jetzt möglichst viel Akkulaufzeit haben, das heißt, mach Kompromisse
dann heißt
beim Display.
Notebooks ganz klar, kleinere Geräte nehmen, nicht die großen 5-17, sondern 13-Zoll landet man halt dann üblicherweise. Da haben wir aber 5 bis 8 Stunden als momentan als Minimum und die meisten schaffen auch dann so 10, 11, 12 Stunden. Das ist auch kein Thema mehr.
Und beim Smartphone müssen wir ja auch überlegen, was brauche ich wirklich an Leistung von vom Prozessor, vom Display und so, wie groß soll das sein und
na gut, man hat immer das Problem, dass das nicht also ungefähr, wenn man ein gutes Display will, hat man meistens auch ein High-End-Gerät, das mehr kostet, auch wenn man Prozessor als gar nicht will. Das ist bei Notebooks und weiter ähnlich.
Da wären dann die modularen Smartphones vielleicht doch noch mal eine Idee, die man
die werden auch garantiert dicker.
Die werden garantiert dicker, aber dann kann man sich ja aussuchen, ja, ich will, das Display muss nicht so gut sein, aber der Prozessor schnell oder so und dass man sich so ein modulares Gerät zusammenstellt.
Guckst du noch mal kurz bei Facebook in die Kommentare, weil bei meinem genau, es wird nämlich gerade gemeckert, dass wir da nicht hinschauen. Zu Recht, das ist gut, wenn ihr uns das hier schreibt. Ich gucke immer in den YouTube-Chat und du guckst auch manchmal bei Facebook rein. Um das kurz auch zusammenzufassen, was du gesagt hast, also wir müssen uns eigentlich von der eierlegenden Wollmilchsau verabschieden, also was ja vielleicht auch Hersteller versucht haben bei Smartphones und uns deutlicher überlegen, wollen wir noch einen E-Book-Reader dazu, ein Tablet, um zu Hause schön Videos zu gucken und noch ein Notebook.
Ja, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich habe auch immer noch diese Idee, ich meine, es gab das wie heißt es, das Gotaphone aus Russland, das ein E-Paper dabei hat. Ich habe ja immer noch die Vorstellung, im Moment schleppe ich einen E-Book-Reader und ein Smartphone mit mir rum. Die haben beide irgendwie so Displaygrößen, wo ich sagen kann, ja, okay, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber eigentlich könnte man das doch in ein Gerät bauen. Das heißt, warum kann ich nicht auf meinem Smartphone, auf dem rückwärtigen Display E-Books mit dem E-Reader-Display lesen? Also es sind dann natürlich auch immer so Geschichten, dass mir manchmal die Ideen bei den Herstellern fehlen, ne, für was man eigentlich noch machen könnte.
Oder ist es eine Strategie halt, lieber mehrere Geräte anzubieten als eins, was...
Ich sage mal so, wenn man mehrere Geräte als Hersteller anbietet, habe ich zumindest die Chance, dass der Nutzer irgendeins von denen kauft, weil es ihm halbwegs passt. Ist natürlich größer, als wenn man dann irgendwas sehr speziell macht. Gerade beim Jotaphone vorne das Display, hinten das E-Paper. Das ist ja auch in der Herstellung ein bisschen teurer gewesen. Dann hat man halt vielleicht nicht alle anderen Sachen. Also halt vorne kein OLED oder das hat dann nicht die Display-Diagonale, die man gerade hätte. Das kriegt man dann auch wieder nicht.
Ich schaue kurz mal bei Twitter.
Das Gemecker bei Facebook ist vor allem deswegen, weil der Ton nicht richtig funktioniert.
Ach, ja gut.
Okay. Also wer gerade bei YouTube guckt, warum es bei Facebook nicht anständig funktioniert, wir wissen es nicht genau, warum es nicht geht.
Genau. Ja. Bei Twitter sind keine Fragen, um das jetzt auch nochmal kurz überprüft zu haben.
Was ist Twitter genau?
Twitter wird, glaube ich, nur von einem berühmten Amerikaner genutzt und sonst erstmal gerade nicht.
Also ja, es ist. Ich finde es echt unbefriedigend. Aber gut, das ist wahrscheinlich das Schicksal, mit dem wir leben, ne? Dass man tatsächlich immer irgendwie so ganz genau sich überlegen muss, was man machen will.
Das perfekte Gerät haben wir eh noch nie bekommen, egal bei welchem Gegenstand. Man kann auch, wenn man sich ein Auto kauft, wenn man sich irgendwie eine Geschirrspülmaschine kauft. Ich meine, wenn die Leute jetzt nicht so affin mit dem Thema sind, wie bei Geschirrspülmaschine, da ist mir erstmal funktional wichtig, sie muss das Geschirr waschen.
Eben, genau. Also das ist ja
die Details auf 2 oder 3 Schubladen, sonst irgendwas, da bin ich gar nicht so drin und dann, mein Gott, wenn sie mal bei mir steht, dann läuft es halt auch 10 Jahre.
Aber genau das, genau, du hast völlig recht, aber das ist genau der Punkt mit dem Smartphone auch. Ich möchte mir jetzt mit dem Smartphone auch nicht überlegen, welchen Akku möchte ich da drin haben, welchen Prozessor und welches Display, sondern ich möchte ein Smartphone mit einem guten Display, das mich ständig online sein lässt und gut, peng. Das sind eigentlich so die Grundanforderungen. Und was da jetzt so drinsteckt und so. Klar, es soll lange laufen, weil ich möchte nicht ständig irgendwie das ganze Geraffel mit mir rumschleppen oder ständig irgendwie nach Strom gucken müssen. Das ist genau dieses Ding. Ich kaufe mir eine Waschmaschine nicht nach welcher Prozessor da drin steckt oder welches Material die Düsen haben oder sonst irgendwas oder ob die Trommel aus was weiß ich ist, sondern ich kaufe mir eine Waschmaschine, um saubere Wäsche zu kriegen. Und ich möchte mein Smartphone.
Das ist aber halt auch was sehr grundsätzlich. Das heißt, du kannst aber mit jedem Smartphone, was du aktuell kaufen kannst, kannst du telefonieren, kannst im Internet surfen, das geht ja alles.
Ja.
Bei Waschmaschine auch, wie lange soll sie dazu brauchen, soll sie noch trocknen können oder nicht, das hast du da auch. Und wie gesagt, das ist beim Smartphone genauso. Soll sie jetzt einen Tag halten, 2? reicht den Leuten, weil sie sowieso daran gewohnt sind, noch irgendwas mitzunehmen. Oder benutzen das Handy einfach wirklich nur zum Telefonieren und brauchen das Display gar nicht. Ich meine, wenn ich so ein aktuelles Smartphone auch jetzt wirklich nur zum Telefonieren benutze und ab und zu mal die Uhrzeit nachschaue, dann schaffe ich ja trotzdem meine 2 Tage. Das ist ja nicht so, dass ich es da nicht hinkriegen würde. Aber halt die Heavy-User ist halt immer das Problem.
Ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es immer noch, ich träume immer noch von dem, gesagt, von der
Eierlegung. Ich bin auch dabei, so. 2 mm mehr Dicke für einen Akku, bin ich sofort dabei.
Ja, es wird hier noch gefragt von Coco Lorenz, was ist denn von Superkondensatoren als neue Akkutechnik zu halten?
Nichts. kurz und knapp. Superkondensatoren können sehr viel Strom auf einmal aufnehmen und auch wieder abgeben. Die haben aber ein Problem, dass sie sich selber sehr schnell entladen. Das heißt, auch wenn ich sie liegen lasse, ich meine, so eine Powerbank, ja, das Schöne, ich kann sie jetzt heute aufladen, und selbst wenn ich es erst eine Woche benutze, dann ist immer noch, ist das Ding randvoll. Ja. Superkondensator ist bestenfalls nach einem Tag leer, auch wenn er vorher voll war. Er kann so diese extrem dynamischen Sachen machen, aber wie gesagt, das ist halt nichts, was man auch im Smartphone hätte für lange Laufzeiten. Das ist was, um was abzupuffern. In Autos, was ich gerade Rekuperation und sowas, da kann man drüber nachdenken, wobei da die Lithium-Akkus inzwischen auch da sind und das auch abkönnen. Aber es ist nichts, dass sie jetzt irgendwas machen können. Und vor allem, sie brauchen sehr viel mehr Platz. Das hat mir irgendwann ausgerechnet, um einen Superkondensator zu machen, der jetzt einfach von der Leistung her ein Smartphone betreiben könnte, der wäre ungefähr so groß wie eine Cola-Dose.
Okay.
Es ist auch nicht mehr das Sinn. Energiedicht ist halt
genau, am Ende. Die ist halt viel, viel geringer. Ja, ja, okay. Das heißt, es gibt im Moment keine Lösung für die Probleme, die wir damit haben.
Nein, zumindest an Lithium-Ionen-Akkus kommt nichts vorbei. Für die Wünsche ist einfach nur Dicke und Volumen.
Ja. Wenn wir bei der vorhandenen, also der existierenden, über die existierende Technik reden.
Auch kurz- oder mittelfristig.
Ja, weil nachher kommt einer um die Ecke und bringt irgendwie was ganz Revolutionäres. Vielleicht also kein amerikanischer Wissenschaftler,
sondern chinesischer. Wenn Aliens landen, eine neue Energietechnik dabei haben, gerne nehmen wir alle mit. Aber
auch etwas,
also irdisch sehe ich gerade nicht viel.
Auch etwas lachen, weil jetzt nochmal eigentlich alle möglichen Energieformen aufgeführt werden, die man vielleicht noch einsetzen könnte.
Schwarze Löcher, ja.
Genau, dunkle Materie. Kalte Fusion, Wasserstoff, Brennstoffzellen. Mini-Reaktor
das
oder vom jetzt Anfang des Chats das kleine Hamsterrad mit Hamster immer dabei.
Ja, Frau Mahlzeit muss dann.
Der muss dann auch, immer an den Hamster. Der muss auch die Red-Bull-Dose auch daneben hängen,
dass der Hamster auch genug Energie kriegt. Von der Menge an den Hamster denken, den man auftaut.
Genau, da schleppe ich nicht einen externen Akku mit mir rum, sondern eine Breckigstüte oder was.
Genau.
Nein, aber eins fiel mir jetzt gerade, weil eines hast du ja erwähnt: Brennstoffzelle. Es gab ja immer wieder jetzt so die Versuche zu sagen, ja, wir benutzen Brennstoffzelle als, naja gut, externe, das waren meistens dann externe Akkus, aber ist das irgendwie eine Möglichkeit, sowas auch tatsächlich einzubauen?
Brennstoffzellen an sich sind auch erstmals noch teuer, also auch dann die Materialien, die drin sind, Platin oder sowas in die Richtung, um das hinzukriegen. Die zweite Sache ist, die brauchen auch wieder viel Volumen. Ein Lithium-Ionen-Akku hat den Vorteil, er ist sowohl der Wandler als auch der Speicher in einem. Das ist der Nachteil fürs Auto. Das heißt, wenn ich mehr Energie haben will, muss ich auch die ganze Wand da sozusagen mehr machen. Klar. Das hat man zwar Brennstoffzellen nicht, da hat man einmal die Zelle, so klassisch wie ein Motor, und dann, wenn man den Tank halt danach, kann man entsprechend dimensionieren. Er ist halt auch deutlich größer. Also man kann inzwischen noch ein paar Vorsachen gemacht, man kriegt in das Volumen von einem Handy, kriegt man eine Brennstoffzelle rein, aber halt nur die Brennstoffzelle, nicht den Tank. Das heißt, den müsst ihr dann wieder extra mit sich rumschleppen. Den kann man dann beliebig groß dimensionieren. Ja. Es gibt auch so ein paar Sachen für, was weiß ich, wenn man jetzt eine Woche irgendwo in der Natur wandert, ohne Strom hat und trotzdem für seinen GPS-Tracker noch was gerne hätte. Da gibt es auch so kleine Wasserstofftanks oder sowas, die man machen kann. Da kosten aber diese Pucks in der Größe oder sowas, da kosten 3 Pucks auf 20 Euro oder sowas. Und plus das Gerät, was man mit sich rumschleppen muss, und es reicht dann für einmal iPhone laden. Gut, beim GPS-Tracker, wenn es nur der ist, der hält ein bisschen länger. Aber das ist halt
dann auch. Kann ich aber auch gleich so eine externe Akku.
Und das ist halt dann auch ein Wegwerfartikel. Ja. Man hat ja keine Wasserstofftankstelle, wo man eben hingehen kann und die Pucks wieder auffüllen, sondern das sind dann einmal benutzen und dann.
Er kann ja auch so eine externe Akkubank mit mir rumschleppen. Das ist ja dann keine Alternative wirklich.
Ist definitiv kompakt und leicht, auch wenn es für eine Woche oder 2 Wochen ist, dann nimmst du halt 3 von den Akkubänken mit. Dann
Obwohl ich die schon, also ich finde die echt.
Obwohl die hält lange, ne? Also wenn ich ihn aufgeladen habe, da kann ich ihn auch einen Monat liegen lassen. Ne?
Nein, und vor allem auch zum Laden dürfte er 3-mal, 4-mal Handy voll machen, sollte er mir damit drin sein und dann. Ja, 2 von den Dingern oder 3, dann hast du eine Woche locker durch oder 2 Wochen für einen großen Urlaub in der Sahara. Gut, da wirst du keinen Empfang für Smartphone haben, aber dann.
Das kann ich zumindest meine Tracks aufzeichnen.
Ja.
Die Diskussion bewegt sich hier nochmal zu Lithium-Polymeren. Kannst du dazu was sagen?
Wo sind wir denn gerade?
Da oder auch?
Lithium-Polymer ist weiterentwickelt auf Lithium-Ionen-Akku. Stimmt, ich habe gesagt, Lithium-Ionen-Akkus sind schon seit, was ich, 20 Jahren oder sowas erhältlich. Polymere sind dann eben die Sache, dass der Elektrolyt nicht mehr flüssig voll ist, sondern irgendeine Polymerform reingegossen wird. Die gibt es in zwei Ausbaustufen. Das eine ist so gelförmig, das noch ein bisschen in die klassische Technik reingeht. Das zweite wären dann die Feststoffsachen, komplett fest, alles innen drin. Oder dann das wirklich dann auch die Lithium-Salze, wo sich die Ladungen austauschen, in die Polymermatrix eingebettet sind, also wirklich in Kunststoff und das hart und fest ist. Da kann nichts mehr auslaufen, das wäre da der Vorteil. Aber wie gesagt, macht es halt auch eher extrem teuer und auch die Ströme sind da nicht so hoch, dass man sie gerne für irgendwelche Hochleistungsanwendungen von uns beenden würde.
Gut, ich glaube,
keine Lösung.
Ja, es gibt immer noch keine Lösung, aber das.
Falls jemand eine hat, ich nehme sie gerne.
Du hast uns zumindest gut erklärt, warum es keine Lösung gibt.
Das genau. Ist ich meine, ich hatte bei uns sogar noch mal eine Meldung gefunden, da ging es um flexible Akkus, wo man dann im Grunde so eine Gießtechnik hat mit Plastikkristallen.
Das ist dann im Endeffekt, dass wenn du den Elektrolyten sozusagen gießt und so weiter dann fest einbettest, hast du. Andere Sachen, wo es inzwischen hingeht, ist einfach auch die Formel von den Akkus zu machen, dass man jetzt irgendwie die Geschichte da macht, dass man sie jetzt halt nicht mehr in diesen quadratischen Grundrissen hat, sondern dass man auch was Sechsecke, Achtecke rund hat für Wärme und so weiter. Kann man inzwischen alles machen, hat aber auch wieder alles Nachteile. Nämlich, dass du die Energieausbeute aus der Zelle wieder hast. Wenn man sich so eine Zelle vorstellt, wenn das hier meine Akkuzelle ist, oben die zwei Pole sind, dann wird der Stromfluss erstmal hier oben in dem Bereich stattfinden und unten den Bereich gar nicht ausnutzen. Also ein optimaler Akku ist flächig, ein Ableiter oben, einer unten, weil dann flächig komplett alles, was als Aktivmaterial und Speicher drin ist, genutzt wird. Sonst hat man immer das Problem, wenn man es oben hat, die zwei Ableiter, wird der Oberbereich schneller oder öfter häufiger benutzt und altert schneller als der Teil unten. Das heißt, man hat auch so eine interne unterschiedliche Abnutzung von dem Akku oder Alterung. Und wenn man jetzt dann auch andere Formen reinbringt oder dann verschiedene Schichten, dass da unten ein Ding ist und dann so Terrassen, was Apple beim ersten 12-Zoll-MacBook sich gemacht hat, solche Sachen macht, dann altern die Akkus halt auch intern anders.
Ja.
Okay, also mein Traum von sehr flexiblen Geräten scheint damit auch, ja, ist auch noch weit weg.
Einfach wie diese Armbänder, die man so klack und dann rumlegen, mit den Federn drin, die man früher hatte.
Ja, genau, ja, die gibt es heute auch noch. Ja. sind auch heute immer noch diese Gimmicks, wenn man so Heftchen kauft.
Dann genau.
Kann man die bekommen. Gut, ich glaube, wir können damit Tschüss
zumindest
sagen für heute. Genau, für
heute
Tschüss sagen. Im Chat sind noch einige Fragen, die gehen aber dann auch wieder sehr ins Detail. Du hast, glaube ich, die meisten Techniken oder auch die Physik dazu erklärt. Ja.
Das
wenn aber noch Fragen aufkommen.
Ach ja, das deutsche Startup mit den Feuerzeuggaszellen als Powerbank. Ja. Da habe ich schon länger nichts mehr von denen gehört. Ich weiß nur, das Letzte, was ich gehört habe, waren, dass die deutschen Niederlassungen pleite gegangen sind, die aber noch ein Startup in den USA hatten.
Genau.
Und dass da was kommen sollte. Wann sie jetzt ausliefern sollen, habe ich aber immer noch nichts gehört. Und sie haben mir auch versprochen, sobald es lieferbar ist, schicken sie mir ein Testgerät. Nachdem ich
super.
Noch nicht habe.
Gut, weil Manuel Kröber hat gefragt, was ist denn damit?
Genau.
Man hat schon länger nichts mehr davon gehört.
Da hinten ist er, genau. Kraftwerk.
Ach ja, genau.
Kraftwerk. Gut, dann nehmen wir das jetzt als Rausschmeißer. Wenn da Fragen kommen, können die gerne an dich geschickt werden.
Klar.
Man findet Florian bei uns auf der CT-Seite.
Genau, da steht meine Mailadresse.
Genau, und dann meldet euch
wir
einfach bei ihm.
Und sicher das Thema nochmal öfter.
Genau.
Und wir sicher noch etwas
beschäftigen. Wir wünschen euch jetzt viele mobile Geräte mit
langer Laufzeit.
Macht's gut.
Tschüss.